Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
5 Sinne hat der Mensch, mit 3 davon hat unser heutiger Studiogast zu tun, mit dem Hören, mit dem Riechen und mit dem Schmecken. Der HNO-Arzt und ärztliche Direktor der HNO-Uniklinik in Freiburg, Professor Roland Lastzig. Guten Morgen erstmal und
guten
herzlich
Morgen.
Willkommen.
Guten Morgen, Heim. Vielen Dank.
Wann standen Sie zuletzt im OP?
Das war gestern.
Was haben Sie operiert?
Gestern haben wir, was war das? Das war ein Ohr, was ich dort operiert habe. Dann haben wir einen Tumor am Kehlkopf noch operiert und einen Tumor in einer Ohrspeicheldrüse.
Okay, Routine oder komplizierte Operationen?
Das sind teilweise komplexe Operationen. Die Ohroperation war komplex, weil ich schon 2-mal voroperiert worden war und nun zu uns gekommen sind, um es dann zu richten. Und ich hoffe, dass ich es jetzt geschafft habe.
Tumor, Kehlkopf, klingt nicht gut.
Nein, das war aber das war eine gutartige Veränderung im Kehlkopf. Davon gehe ich aus. Ich habe das histologische Ergebnis noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass das gutartig ist. Die Patientin war heiser.
Kehlkopf bleibt drin?
Der Kehlkopf bleibt drin, ja. Die wird auch weitersprechen können.
In welchen Fällen muss der rausgenommen werden?
Wenn ein bösartiger Tumor im Kehlkopf wächst, der nicht anders rauszuholen ist, als dass man den ganzen Kehlkopf mit entfernen muss. Das ist natürlich ein komplexer Eingriff, aber auch da gibt es heute, ist auch nicht so der Eingriff, wo man so wahnsinnig viel Angst vor haben muss. Das ist beeinträchtigend, aber es gibt Möglichkeiten, dass die Patienten dann wieder sprechen können.
Ja. Haben Sie aktuell einen schwierigsten Patienten?
Nee, im Moment nichts Besonderes, was ich sagen könnte, der uns sehr, es ist ein schwieriger Patient avisiert, ein kleines Kind, das eine Infektion hatte, das ist eine Virusinfektion, Zytomegalie. Virusinfektion ist ein halbes Jahr alt und das wird jetzt demnächst kommen und da wird die Frage, ob man ihm diesem Kind eine Innenohrprothese einsetzt, weil diese Virusinfektion auch zu einer Taubheit geführt hat.
Wo ist die ausgebrochen oder wo findet die statt?
Während der Schwangerschaft.
Ja. Sie machen diesen Job nun seit vielen, vielen Jahren. Hat sich in diesen vielen, vielen Jahren auch, was den medizinischen Fortschritt angeht, viel zum Positiven verändert?
Ja, ich glaube ja. Also davon bin ich fest überzeugt. Also wenn ich sehe, was wir für Fortschritte machen können, heute einmal bei der operativen Behandlung, aber auch bei konservativen Maßnahmen, gerade auch was bösartige Tumoren angeht, aber gerade auch was dieses Spezialgebiet, was wir nun machen oder wo ich sehr involviert bin mit diesen Cochlea-Implantaten, also diesen elektronischen Innenohrprothesen, das war vor 30 Jahren, 40 Jahren eigentlich noch undenkbar. Ganz im Gegenteil, da hat man gesagt, als wir angefangen haben, 84, haben gesagt, das kann nicht funktionieren. Und wir haben auch ganz vorsichtig angefangen, erstmal bei ertaubten Erwachsenen, um ganz, ganz vorsichtig zu sein, bevor man dann 1988 das erste Kind implantiert hat, das taub geboren war, das heute noch Patientin bei mir ist.
Über diese Implantate werden wir ausführlich im Laufe der Sendung sprechen. Man kann natürlich immer sehr schwer in die Zukunft blicken, wenn Sie es trotzdem tun. Wo erwarten Sie den größten Fortschritt für die medizinische Behandlung in Zukunft?
Ich glaube, wir werden weiter in der Gendiagnostik kommen und haben dort sicherlich viele Möglichkeiten, auch dann in die genetische Struktur eingreifen zu können, um dort auch bösartige Erkrankungen zu heilen.
Professor Roland Lastzig ist der ärztliche Direktor der HNO-Uniklinik in Freiburg und er war in den 70er Jahren das, was man damals einen Republikflüchtling genannt hat. Ja. Sie sind 73 von Deutschland Ost nach Deutschland West. Warum?
So ist es, ja.
Warum?
Weil mir klar war, dass ich in dem Land, in dem ich groß geworden bin, nicht meine Rente beziehen wollte und einfach frei sein wollte in meinen Entscheidungen. Und ich habe gesehen, dass
sich das... Was hat Sie am meisten gestört damals?
Dass man damals gegängelt wurde, wenn man mit dem Studium zu Ende ist. Und ich war damals ja gerade mit dem Physikum vorbei. Dass man dann dirigiert wird in irgendeine Ecke von Ostdeutschland, wo man dann arbeiten musste in einem Fach, was einem auch zugeschrieben wurde und nicht frei wählen konnte.
Wobei Sie ja eigentlich so eine sozialistisch-marxistische Erziehung genossen haben müssen,
in der Schule.
Ich habe 4 Semester
Marxismus-Leninismus mitstudiert. Das gehörte zum zum Studium bis zum Physikum dazu. Und das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis.
Mit wie vielen Leuten sind Sie dann gegangen?
Also wir waren insgesamt, das war eine Massenflucht von die erste nach den deutschen Ostverträgen. 15 Leute waren wir zusammen, mein Bruder, meine Schwägerin und dann noch 12 andere.
Ja.
Und
wo sind Sie rüber?
Wir sind rüber von der Tschechoslowakei damals Richtung Wien. Das war diese Transitstrecke von Istad durch den Comic-Con oder Warschauer Pakt, wie das ja auch drüben hieß. Ist ein LKW durchgefahren nach Österreich. Ja. Der war verplombt, als er in den Comic-Con reinkam. Dann konnten wir die Tür mit der Plombe rausnehmen, sind dann bei Königsgrätz eingestiegen. Die Tschechen haben das kontrolliert.
Aha.
Plombe war heil durchgefahren, im Niemandsland ausgestiegen, auf dem Bauch dann rübergerobbt an den am österreichischen Kontrollpunkt vorbei, damit die uns auch nicht entdecken und uns eventuell hochziehen. In PKWs eingestiegen, zum Südbahnhof gefahren, Passbild gemacht, deutsche Botschaft, Gießen und dann in dieses Notaufnahmelager, ja. Genau, und dann in Hamburg.
Und Hamburg haben Sie dann auch begonnen, als Arzt zu arbeiten, auch mit dem Ziel und mit dem Vorhaben, die Eltern, die ja in der DDR zurückgeblieben sind, quasi in den Westen nachzuholen?
Ja, wir hatten das dann vor und wir waren dann bis 76 habe ich also noch studiert, 76 habe ich noch dann zu Ende studiert. Mein Bruder hat da auch Medizin studiert und wir hatten dann eben vor, meine Eltern, weil wir uns nicht sehen konnten, wir haben uns 5 Jahre dann nicht sehen können. Meine Frau, damals meine Freundin, ist dann nach West-Berlin gefahren und dann rüber, hat Kontakt mit meinen Eltern gehalten und so konnten wir das dann besprechen und haben dann schließlich die Eltern rausgekauft.
Wie viel hat die Auskaufe oder wie viel hat die Ausreise der Eltern dann gekostet?
Am Ende des Tages waren es 200.000 D-Mark 1978.
Über den berühmten Unterhändler Vogel?
Über den berühmten Unterhändler Vogel. Den Weg dazu haben uns Herbert Wehner und Rainer Barzel geebnet, haben uns Türen geöffnet. Und dann haben viele, viele Freunde uns das Geld geliehen. Wir hatten nichts, wir waren Studenten, hatten auch keine Bankkredite oder sowas. Und haben uns das dann geliehen. Und erst war das 100.000, dann hat Vogel gesagt, nein, Preis erhöht, 200.000. Und so war es dann.
Die Eltern haben den Neuanfang dann auch noch hinbekommen? Gut hinbekommen?
Ich glaube, sie haben ihn ganz gut hinbekommen. Es war natürlich schwierig. Sie sind die Kriegsgeneration und in der DDR dann groß geworden. Und sie haben natürlich auch ihre Lebensumstände gehabt in der DDR. Und es war natürlich eine gewaltige Umstellung, so mit Mitte 50 sich dann auf den Westen einzustellen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Professor Roland Lastzig, ärztlicher Direktor der HNO-Uniklinik in Freiburg und Spezialist für mikrochirurgische Implantate. Herr Lastzig, das sogenannte Cochlea-Implantat, was ist das?
Das ist im Prinzip eine elektronische Innenohrprothese, die bei einer Funktionsstörung des Innenohres, sprich also Taubheit oder hochgradige Schwerhörigkeit, die Funktion des Innenohres der Haarzellen ersetzen soll und es auch ersetzt.
Auf beiden Seiten?
Auf beiden Seiten, wenn es geht, auf beiden Seiten, ja.
Wie oft machen Sie Operationen dieser Art?
Oh Gott,
größenordnungsmäßig?
Also rund 250 Operationen im Jahr machen wir in Freiburg. Wir haben in Freiburg ungefähr 3.500, 4.000 Patienten bisher damit versorgt. Ja. Und in Deutschland gibt es ungefähr 50.000, 60.000 Patienten.
Schwierige, aufwendige, komplizierte Operation?
Nein, es ist eine trickreiche Operation. Eigentlich operiert man im Wesentlichen in ganz normalen anatomischen Verhältnissen. Aber das ist auch die Herausforderung, da darf eben nichts passieren.
Wo gehen Sie da rein?
Hinter dem Ohr. Man macht einen kleinen Schnitt hinter dem Ohr.
Da ist
ein
Knochen.
Da ist ein kleiner Knochen. Der ist meistens lufthaltig, so soll er sein. Der sogenannte Warzenfortsatz. Den fräst man mit einem kleinen Bohrer aus. Das Ganze passiert alles unter dem Mikroskop.
Aha.
Und dann muss man am Gesichtsnerven vorbei, der da durchläuft. Und dann noch am Geschmacksnerv. Dann kommt man in das Mittelohr. Dort, wo die Gehörknöchelchen auch sind. Hinterm Trommelfell. Das berührt man eigentlich gar nicht. Und dann kann man entweder durch eine Öffnung im Innenohr, das runde Fenster, diesen Elektrodenträger einschieben oder man bohrt ein kleines Loch von knapp 1 Millimeter Durchmesser, um dann einen Draht von 0,4 Millimeter mit bis zu 24 Elektroden in die Cochlea einzuschieben.
Wenn die Operation erfolgreich ist, was passiert dann?
Wenn die Operation erfolgreich ist, wird im Regelfall nach 4 bis 6 Wochen, manchmal auch kann man das unmittelbar nach der Operation 2, 3 Tage später machen, werden dann diese Elektroden angesteuert. Da wird von außen ein Teil raufgesetzt, das sieht aus wie ein Hörgerät. Das hält mit einem Magneten auf dem Implantat fest und dann werden die Sprachsignale kodiert, wieder dekodiert, übertragen über eine Radiofrequenz durch die intakte Haut auf das Implantat und dann werden die einzelnen Elektroden dann stimuliert.
Hört sich das genauso an dann für den, der dieses Implantat bekommen hat, wie das, was wir hören oder anders?
A la long muss es so sein. Also wenn man jetzt ertaubte Erwachsene nimmt, also wenn einer von uns das jetzt hätte, der würde es wahrscheinlich so hören, eine blecherne Stimme, vielleicht eine Mickey-Maus-Stimme, vielleicht auch eine Oktave höher, aber er versteht die Sprache.
Okay.
Bei Kindern, nach einem halben, dreiviertel oder einem Jahr, sagen die mal allermeisten, das hört sich so an, wie es sich früher auch angehört hat. Und bei Kindern, ja, die lernen normal sprechen. Die lernen auch, dass ein Laie kann es kaum unterscheiden, dass diese Patienten ein artifizielles Hören haben.
Und das ist ein immenser Zugewinn auch an Lebensqualität für die Betroffenen?
Das ist Lebensqualität. Sie haben eine ganz andere soziale Perspektive, weil sie praktisch alle Berufe machen können. Also ich habe bei mir auch eine Mitarbeiterin, die jetzt ihre Facharztausbildung zur Hals-Nasen-Ohrenärztin macht und die als junges Mädchen, als kleines Kind im Vorschulalter implantiert wurde. Listening to you, I get the music, gazing at you.
Der Umstand, dass wir gerade die Who gespielt haben, hat einen ganz bestimmten und einen ganz speziellen Grund. Pete Townshend ist, na taub kann man glaube ich nicht sagen, aber er ist schwerhörig geworden und es hieß immer, das hinge mit dieser furchtbar lauten Bühnenmusik von The Who zusammen. Was glauben Sie?
Das kann durchaus sein. Das ist ein Faktor, der mit eine Rolle spielt. Aber durch die Musik alleine taub werden, das ist eigentlich...
Das geht nicht?
Das wird nicht gehen. Dass die Schwerhörigkeiten entwickeln, das kann sein. Aber es gibt dann natürlich auch Prädispositionen. Wir haben vorhin auch über kurz das angesprochen, genetische Erkrankungen, die man vielleicht mal heilen kann. Auch hier wissen wir, es gibt genetische Defekte und der eine ist empfindlicher als der andere und dann spielt das insofern eine Rolle. Aber da muss es noch andere Faktoren geben, die eine Rolle spielen.
Das heißt, wenn man taub oder wenn ein Kind taub auf die Welt kommt, dann ist es in den allermeisten Fällen so, dass da eine entsprechende genetische Disposition da ist?
Sehr häufig, ja. Das ist sehr, sehr häufig und in zunehmendem Maße entdecken wir immer mehr Gene. Ich glaube, es gibt jetzt über 120 verschiedene Gendefekte, die bekannt sind, für den wir wissen, dass die mit einer Taubheit korreliert sind. Und es gibt Missbildungen natürlich, es gibt auch Infektionskrankheiten, andere Ursachen. Aber in zunehmendem Maße bei denen, wo wir sagen, wir wissen eigentlich nicht, was es ist, gehen wir davon aus, dass es im Wesentlichen Gendefekte sind.
Es gibt so eine Zahl, die immer wieder genannt wird und die man auch immer wieder nachlesen kann. 85 Dezibel als irgendeine Form von Grenze, die man einhalten sollte, weil darüber hinaus ist es nicht so toll.
Genau. Das ist von der Arbeitsmedizin, wird das eigentlich gesagt. Das ist der Arbeits- oder Arbeitsschutz. 85 Dezibel, das ist die Lärm, also die Grenze, bei der dann Lärmschutz getragen werden muss. Und alles, was über 85 dBA ist, das ist die Messeinheit und das ist das Fatale eben dabei, was eben zu Hörstörungen führen kann. Das kann zu Hörstörungen führen, keine Frage. Wird dann, sagt man, 40 Wochenstunden, 85 dBA, das ist ein Lärmarbeitsplatz und da müssen dann entsprechend muss Gehörschutz getragen werden. Das ist wichtig.
Und diese 85 dB liegen irgendwo zwischen Staubsauger und Presslufthammer?
Ja, so in der Mitte. Da irgendwo liegt das drin. Und das Fatale dabei ist, 88 dBA ist eine subjektive Verdopplung. Das ist eine logarithmische Steigerung. Das heißt, also wenn Sie sagen 85 dBA 40 Stunden, dann ist 88 dBA 20 Stunden. Und wenn Sie das jetzt auf Diskotheken umrechnen und dann haben Sie 110 oder 120 dB, morgens um 3 in der Diskothek. Die fangen dann abends um 11 vielleicht noch mit 100 dB an und steigern dann weiter. Dann haben sie eigentlich Aufenthaltszeiten, um die Lärmdosis zu bekommen, vielleicht von 2 Minuten oder 1,5 Minuten. Dann haben sie die Lärmdosis, die einer bei 85 dBA in einer Woche, in der 40-Stunden-Woche hat.
Das bedeutet, man wird nicht unbedingt taub in solchen Geschichten, aber etwas Gutes tut man seinem Gehör nicht an.
Das Gehör wird schlechter. Es kommt zu einer Gehörverschlechterung, wenn das auf Dauer passiert. Das ist eine auch anerkannte Berufskrankheit bei Leuten, die im Lärm arbeiten. Und wenn man sich das freiwillig noch zumutet, also mit dem MP3-Player zur Disco dann oder Konzert und mit dem MP3-Player noch zurück, dann gibt man dem Ohr zu viel Druck auf die Ohren und das kann die Ohren schädigen.
Kann sich ein geschädigtes Ohr auch wieder ohne operativen Eingriff erholen?
Ja, macht es auch. In den meisten Fällen kommt es zu einem temporären Schwellenschwund. Das heißt, wenn man das misst, auch morgens hört man besser als abends. Das Ohr reguliert das gegen. Und das kann sich wieder erholen, wenn man dem Ohr Ruhe gönnt.
Professor Roland Lastig ist unser Gast, ärztlicher Direktor der HNO-Uniklinik in Freiburg und Gründer des Fördervereins Taube Kinder lernen hören. Herr Lastig, 2, 3 Sätze über diesen Förderverein.
Ja, es ist ein Förderverein, der vor allen Dingen darum sich kümmert, Geld zu sammeln, um die Ausstattung des Implantatzentrums in Freiburg zu erreichen, um damit möglichst optimale Bedingungen für die behinderten Patienten, die ja taub sind und diese Prothesen haben und ja eigentlich chronisch krank sind, immer wieder nach Freiburg kommen. Und das sind Kinder, bitte, die sollen eben keine Krankenhausatmosphäre haben. Und deshalb ist es so eingerichtet, dass sie das nicht haben.
Was können Sie denen jenseits der Krankenhausatmosphäre bieten?
Wir können denen einfach ein Ambiente bieten wie ein gutes Mittelklassehotel. Einfach nicht, laufen da keine weißen Kittel rum. Alles ist kindgerecht ausgestattet und sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Und da holen wir eben sehr viele, aktivieren wir die Freiburger Gesellschaft.
Mit wie viel Veranstaltungen holen Sie dann wie viel Geld?
Also wir machen im Wesentlichen 4 Veranstaltungen im Jahr. Jetzt am 1. Advent in der Kellerwirtschaft in Oberbergen gibt es ein Konzert. Dann werden wir am 24. März nächsten Jahres wieder in der Kestenholz-Mercedes-Niederlassung eine Lesung haben. Und dann gibt es noch ein Golfturnier und noch ein anderes Konzert, was wir dann auch noch machen im Laufe des Jahres. Und da kommen durchschnittlich so ungefähr so 20 bis 50.000 Euro zusammen. Das ist eigentlich eine ganze Menge, weil es ja alles Privatleute sind.
Wir haben eingangs der Sendung über die medizinischen Fortschritte in Ihrem Bereich gesprochen. Gilt das eigentlich auch für diese Implantate?
Ja, auch diese Implantate. Also wenn ich das bedenke, das Implantat, was wir 1984 erstmals eingesetzt haben, das hat noch eine Dicke von über 1 Zentimeter gehabt. Diese Implantate haben jetzt eine Dicke von 3,9 Millimeter. Aha. Und das, was außen getragen wird, das war früher ein Kasten. Und das ist heute, wurde dann wie zum Smartphone. Aha. Und heute ist es wie ein kleines Gerät hinter dem Ohr, ein HDO-Gerät.
Bleiben diese Implantate eigentlich lebenslang drin?
So ist es vorgesehen. Natürlich gibt es technische Defekte, das kann mal passieren. Gott sei Dank sehr, sehr, sehr selten. Geplant ist es tatsächlich, diese Implantate ein Leben lang im Körper zu behalten.
Sie haben in der ersten SWR1-Leutestunde auch erzählt, welch enormen Gewinn an Lebensqualität es für die Menschen gibt, die Sie und die Kollegen dann erfolgreich operieren. Haben Sie umgekehrt auch Erfahrung gemacht, dass wer dauerhaft taub ist oder nichts mehr hören kann oder kaum mehr was hören kann, dass der auch in tiefe Depressionen stürzt?
Ja, das haben wir erlebt. Da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen in zunehmendem Maße jetzt darüber, sodass wir natürlich auch diese Implantationen bei älteren Menschen, die jetzt langsam, wo das Gehör verdämmert und praktisch nicht mehr mit Hörgeräten zu rekonstruieren ist, da haben wir auch Implantate und können damit glauben wir jedenfalls, und es scheint so zu sein, auch einer Demenzentwicklung vorzubeugen oder es zumindest zu verzögern.
Ja, weil da driftet man ja, so stelle ich es mir jedenfalls vor, in so eine soziale Isolation.
So ist es. Das ist, Kant wird das ja zugeschrieben, nicht? Der gesagt hat, also nicht sehen können trennt von den Dingen, nicht hören von den Menschen. Das heißt nichts anderes als soziale Isolation. Genauso nennen wir das, ja.
Herr Lastig, wie oft haben Sie in Ihrem Berufsalltag mit Tinnitus und Hörsturz zu tun?
Relativ häufig. Also es ist ein sehr häufig auftretendes Krankheitsbild, das, man hat das Gefühl, auch häufiger vorkommt, als es in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Oder mache ich das ja schon seit 30, 40 Jahren. Früher kam es nicht so häufig vor. Man hat jetzt häufiger damit zu tun.
Gibt es da verlässliche Zahlen?
Nee, so richtig wirklich verlässliche Zahlen gibt es dazu nicht. Es gibt keine wirklich vernünftigen Statistiken. Das ist mehr eine gefühlte Sache.
Gibt es klare, benennbare Ursachen für einen Hörsturz?
Nein, auch nicht. Es gibt klare Ursachen, aber bei den allermeisten haben wir keine Ursache. Es gibt dort keine wirklich greifbare Ursache. Man diskutiert Infektionserkrankungen, man diskutiert, dass Verengungen der Blutgefäße eine Rolle spielen können, dass möglicherweise auch hier wiederum genetische Dispositionen liegen, die dann bei bestimmten Konstellationen dazu führen. Bestimmte Medikamente, wissen wir, können so etwas machen, sowas wie einen Hörsturz machen oder auch den Tinnitus auslösen. Das weiß man schon, aber bei den allermeisten oder Tumoren im inneren Gehörgang, also am Hörnerven oder im Innenohr können so etwas machen. Das wissen wir, aber die meisten wissen
es nicht. Kann man sagen, bei einem Hörsturz, wie jetzt beispielsweise auch bei einem Schlaganfall, kommt es extrem darauf an, möglichst früh sich in ärztliche Behandlung zu begeben?
Nein, das darf man nicht mit einem Schlaganfall vergleichen. Man sollte innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden, wenn sich das nicht spontan bessert, dann sollte man sicherlich zum HNO-Arzt gehen. Aber da muss man jetzt nicht nachts um zwei in Panik geraten und jetzt sich den nächsten HNO-Arzt holen. Das ist sicherlich nicht notwendig. 80% der Hörstürze kommen auch zu einer spontanen Remission, sprich mit anderen Worten, innerhalb der nächsten 48 Stunden erholt sich das Gehör wieder.
Das heißt, das System heilt sich selbst.
Ja,
das
es gibt dort eine eigene Regulation dagegen.
Wenn nicht, womit arbeiten Sie? Mit Cortison oder möglicherweise auch mit einem Medikament wie Viagra, weil das ja die Durchblutung anregt und fördert?
Nee, macht man nicht. Das Einzige, was sich durchgesetzt hat, ist tatsächlich, dass man den Patienten sagt, einmal ein bisschen Ruhe. Und zum anderen eben auch Cortison. Zurzeit läuft in Deutschland eine groß angelegte Studie, da sind fast alle HNO-Kliniken dran beteiligt, um zu sehen, ob hochdosiertes oder niedrig dosiertes Cortison besser ist. Es gibt bislang keine wirklich evidenzbasierten Studien, die sagen, das ist die richtige Methode. Und deshalb gibt es eben auch einen Wildwuchs an Medikamenten und sehr viel Scharlatanerie. Das muss man einfach mal ganz deutlich sagen.
Nutzt aus Ihrer Sicht sowas wie autogenes Training, wie Meditieren, wie sich letztlich dem fügen, was ist?
Ja, genau das ist es. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Ansätze. Ich habe zwei ehemalige Mitarbeiter, die sich auch sehr intensiv darum gekümmert haben und eigentlich in Deutschland diejenigen sind, die das behandeln. Und das ist gerade beim chronischen Tinnitus der Fall, dass genau diese Methoden inklusive der neurolinguistischen Programmierung und Hypnose eine Rolle spielen.
Professor Roland Lastig, Freiburger HNO-Mediziner, der ärztliche Direktor der HNO-Uniklinik in Freiburg, unser Gast heute Vormittag in Leute. Wir haben viele Mails bekommen, viele Fragen zum Thema Tinnitus, alles letztlich unter der Überschrift, was kann man oder was können wir dagegen tun?
Also beim akut aufgetretenen Tinnitus zum Beispiel, wenn ein Lärmtrauma vorgelegen hat und so weiter, dann geben wir ganz gerne hochdosiert Cortison. Auch das hilft in den allermeisten Fällen. Beim chronischen Tinnitus wird es etwas schwieriger mit Medikamenten. Hier braucht man tatsächlich dann eine Therapie, die sich auf verschiedene Dinge erstreckt. Dazu gehört das schon vorhin angesprochene autogene Training. Dazu gehört auch, den Patienten zu erklären, dass da nichts Schlimmes dahinter steckt. Das heißt, wir müssen Untersuchungen machen, ausschließen bestimmte Ursachen, um dann die Benignität zu erläutern. Das heißt, das löst ja Angst aus. Habe ich irgendwas Schlimmeres dahinter? Ja. Das muss man den Patienten dann nehmen. Und das kann man auch machen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Neurolinguistische Programmierung, Hypnoseverfahren, Das muss man dann individuell absprechen, wo die Patienten zugänglich sind.
Das Ziel muss konkrete und spezielle Erfahrungen mit Hypnose beispielsweise?
Ja, die gibt es durchaus. Ja. Ja, ja. Was dabei der Fall ist, was man eigentlich das Prinzip hat, man muss die Aufmerksamkeit ablenken. Das ist so, wenn ich Ihnen jetzt sage, Herr Heim, Sie haben Schuhe an, dann merken Sie jetzt in diesem Moment erst, dass Sie Schuhe anhaben. Genau. Das haben Sie die ganze Zeit überhaupt nicht gemerkt. Sie waren konzentriert auf unser Gespräch und auf andere Dinge, aber nicht auf Ihre Schuhe.
Aber wenn ich im Bett liege und schlafen will und beiden Ohren pfeift,
dann muss ich mir Mechanismen hier holen, um mich abzulenken, vom Tinnitus abzulenken. Ich kriege ihn nicht weg, aber ich lenke mich ab.
Das kann man lernen?
Das ist ein Trance. Sie kommen in einen Trance. Das ist wie beim Autofahren. Sie fahren auf der Autobahn 100 und die Bäume flitzen vorbei. Sie wissen gar nicht, wo sie sind. Sie gucken ja nur auf ihren Vordermann. Das heißt, sie kommen in einen Trance-Zustand. Okay. Und genau den kann man erzeugen. Und dazu diese Methoden.
Ganz anderes Thema. Eine Hörerin will wissen, ob in diesem HNO-Bereich unterm Strich nicht viel zu oft und viel zu viel Antibiotika verschrieben und eingesetzt werden.
Also was jetzt Tinnitus und Hörsturz angeht, mit Sicherheit nicht. Und bei Entzündungen gibt es Indikationen, wo man ein Antibiotikum geben kann. Und dann gibt es Entzündungen, wo man sagt, da gebe ich gar nichts, das lassen wir mal so heilen.
Wo muss man in jedem Fall mit einem Antibiotikum
rein? Wenn Komplikationen sich drohen, zum Beispiel bei Ohrentzündungen.
Mittelohrentzündungen,
die ins Gehirn einzubrechen drohen oder auch Nasennebenhöhlenentzündungen, die vielleicht in die Augenhöhle oder auch hinten die Stirnhöhle, wenn solche Dinge drohen, dann muss man natürlich ein Antibiotikum geben.
Was ist mit Kehlkopfentzündung? Auch in jedem Fall Antibiotikum?
Nein, nicht in jedem Fall. Da muss man manchmal einfach nur die Klappe halten.
Stimmbandentzündung, Entzündung dito?
Das ist Kehlkopf, nicht? Das ist Kehlkopf-Stimmband. Da reicht es manchmal, nur die Klappe zu halten. Manchmal muss man auch ein Antibiotikum geben, wenn es dann zum Beispiel zur Luftnot kommt und es zuschwillt.
Apropos, haben Sie es in Ihrer Praxis schon erlebt, dass, keine Ahnung, entweder die große Operndiva oder der große Rocksänger irgendwann mal auf der Matte standen und gesagt haben, wir haben heute Abend Konzert vor 2, 5 oder 10.000 Leute, meine Stimme ist im Eimer, bitte machen Sie was.
An den ich mich erinnern kann, das war mal Mick Jagger vor vielen, vielen Jahren noch in Hannover zu einem Konzert und da mussten wir was auf die Stimmbänder streuen, damit er wieder singen kann.
Was haben Sie da drauf getan? Eine Mixtur?
Eine Mixtur.
Eine gefährliche?
Die auch gefährlich ist, die man auch nur einmal geben kann. Ich habe das auch nochmal in Freiburg jetzt gemacht, bei einer Professorin, die dort im Auswahlverfahren war und was vorgesungen hat. Das kann man mal machen, aber das ist singulär, einmalig und dann müssen die anschließend tatsächlich die Klappe
halten. Aber Jagger hat in Hannover das Konzert durchgestanden.
Ja, die haben das, klar.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute. Wir nehmen uns die Zeit.
Der Freiburger HNO-Mediziner Professor Roland Lastig ist unser Gast. Weiß man eigentlich, Herr Lastig, wie viele Menschen Nacht für Nacht in Deutschland schnarchen?
Nein, glaube ich, weiß man nicht. Also mir ist jetzt keine Zahl bekannt, aber es machen unglaublich viele.
Unglaublich viele. Mehr Männer als Frauen?
Ja.
Mehr Ältere als Jüngere?
Ja.
Mehr Alkoholgeschwängerte als Nicht-Alkoholgeschwängerte?
Ja, und mehr Übergewichtige.
Mehr Übergewichtige? Mehr Rückenschläfer als Nicht-Rückenschläfer?
Ja, Rückenschläfer.
Okay.
Das ist so.
Und warum ist es so? Also was passiert in der menschlichen Natur?
Also was da passiert, ist einfach, der Zungengrund fällt zurück. Das ist so eine der Hauptursachen. Der Zungengrund fällt zurück und damit engt sich der Atemweg ein. Und der fängt dann an zu schwingen, weil einfach die Luft massiv eingezogen wird. Das ist somit das Allerhäufigste. Es gibt viele Ursachen, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen.
Ja.
Und dann fängt das an zu schwingen und das macht genau dieses Geräusch. Und das Entspanntere ist dabei noch, wenn man Alkohol getrunken hat, da reicht auch ein Glas Bier oder ein Viertel Wein aus, dann ist das noch entspannter, das ist wie eine Relaxation, also wie eine völlige Entspannung, fällt noch weiter zurück und dann schnarchen die Leute mehr und dann, wenn sie auch noch übergewichtig sind, drückt das natürlich auf Brustkorb, Bauch und so weiter, drückt noch mit rauf und dann wird es einfach schwer zu atmen und dann halten die auch die Luft an.
Ab wann ist das Schnarchen Ausdruck von Krankheit?
Wenn die, ja, das gibt soziale Konflikte, kann das natürlich geben. Wie kann man sich vorstellen, dass der Bettnachbar dann nicht mehr so richtig mitmacht? Und krankhaft wird es dann in dem Moment, wo die Leute die Luft anhalten, also eine Apnoe haben, also nicht mehr Luft holen und dann auf einmal ganz tief, wenn der Sauerstoff-Partialdruck im Blut abfällt, dann springt das Gehirn, reagiert das Gehirn und dann
passiert
atmen die
das
ganz
oft?
Ja, das kann richtig gefährlich werden. Nicht, dass die Leute jetzt ersticken und dann nicht mehr kommen, aber das ist prädisponierend dann für Herzinfarkt und auch für Schlaganfälle.
Kann man Tipps geben, wie man dem Schnarchen in irgendeiner Form vorbeugen kann?
Nee, Sie können, ja, es gibt verschiedene Methoden, na klar, Sie können jetzt eine Rückenlageverhinderungsweste sich an, so heißt dieses Wort, okay. Also was für die Kreuzworträtsler, das heißt, einen Tennisball können Sie sich ins Nachthemd nähen und dann liegen Sie nicht auf dem Rücken, das geht, das macht man durchaus als eine therapeutische Option. Es gibt jetzt auch schon Implantate, die den Zungengrund nach vorne ziehen, also eine Elektrostimulation, das sind aber spezielle Indikationen, das muss man dann prüfen, das kann man nicht für jeden. Das, was man, wenn einer viel schnarcht und weiß, dass er unter Alkohol mehr schnarcht, dann muss er den Alkohol weglassen. Das ist ganz einfach gesagt.
Oder ein paar Kilo abnehmen.
Oder eben ein paar Kilo abnehmen.
Oder beides.
Beides, Sport treiben, Bewegung. Dann kommen so diese allgemeinen Erkenntnisse des Lebens zutage.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen auch.
Bitte das war's schön. In SWR 1, Leute, heute Vormittag mit Professor Roland Lastzig.
Eins gehört.